Herzlich willkommen beim Changemaker Podcast, präsentiert von der Reformierten Gemeinde in Lübeck. Heute mit Lisa und
Imke. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Changemaker Lübeck. Wir wollen heute über das Thema Taufe sprechen und haben dazu eine Gästin, die sich gerne einmal selber vorstellen darf.
Ich bin Marke Wegner, ich bin Pastorin am Dom und ich taufe leidenschaftlich gerne.
Genau, und Imke ist natürlich auch dabei.
Hallo.
Genau, wird auch noch aus der reformierten Taufsicht berichten. Ja, ihr wart beide beim großen Tauffest am Kreenteich Bad dabei, vor 2-3 Wochen ungefähr. Was war euer persönlicher Eindruck von diesem Tag?
Ich fand es einfach nur schön. Ich habe es von vorne bis hinten genossen. Morgens habe ich rausgeguckt und habe gedacht, bitte, bitte lass das Wetter halten. Das haben, glaube ich, alle, da haben alle gezittert. Und der Himmel hat einfach das Beste aus dem Tag gemacht. Und es waren lauter tolle, glückliche Menschen da, hatte ich das Gefühl. Es war eine ganz heitere, aber trotzdem nicht oberflächliche Stimmung. Und es war eine Innigkeit bei den Taufen zu spüren, in dem Moment, wo Menschen dann zu uns ins Wasser gekommen sind oder im Wasser standen, mit den Füßen zumindest. Und sowohl bei den kleinen als auch bei den großen Taufkindern hat das, glaube ich, alle im Innersten berührt.
Und ich fand, zu dem Fröhlichen kam auch noch so ein festlicher Aspekt, denn die Tauffamilien hatten sich ja vielfach ein Picknick mitgebracht. Manche hatten da ja richtig so ein, wie so ein Catering-Service, ein Buffet aufgebaut und waren mit Großfamilie da. Also das fand ich schon beeindruckend und sah einfach auch toll aus, wie alle sich da so lagerten, wie bei der Speisung der 5000 so ähnlich. Nicht alle lagerten sich in ihren Familiengruppen, aber doch nicht so, dass es irgendwie vereinzelt war, sondern es war ein Gesamtbild und ein Gesamtgeschehen.
Das war eine große Gemeinschaft, absolut. Ja. Das habe ich auch so empfunden. Und es war, das Tolle fand ich, dass jeder so sein konnte und jede, wie sie wollte in dem Moment. Also es gab Menschen, die da irgendwie in lockerster Badekleidung saßen, einfach auf dem Fußboden, auf dem Handtuch und andere mit Schlips und Kragen, die sich dann ihre Klapphocker mitgebracht hatten. Also alles war möglich und das passte einfach zu dem Tag.
Und auch alle Generationen zusammen. Ja. Von unserer Gemeinde waren ein paar Menschen da, ältere Menschen, und die haben sich von oben, von dem Café-Teil alles angeschaut und den Gottesdienst mitgefeiert, und die waren auch sehr beeindruckt, weil sie sagten, es war so eine stimmige Atmosphäre. Die Menschen haben konzentriert zugehört, aber dadurch, wie es gestaltet war, war es eben auch locker, und das hat sie sehr angesprochen.
Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, und wie habt ihr die Atmosphäre im Vergleich zu einer normalen Tauffeier in einer Kirche erlebt? Was war so der Unterschied?
Also allein durch das Setting im Bad und auf der Wiese ist es lockerer. Ja, also ich würde nicht sagen, dass es bei uns steif ist in den Gottesdiensten, aber es ist natürlich durch das Setting eine andere Atmosphäre. Mhm.
Man sitzt in der Kirche selten im Liegestuhl. Man sitzt dann eben so wie es die Kirchenraumarchitektur vorgibt. Und das hatte jetzt eine Lockerheit. Jetzt konnten die Kinder nach vorne flitzen, wenn dann vorne was gezeigt wurde für die Kinder. Oder man konnte eben da auch in kurzen Hosen einfach so rumspazieren. Es gab ja auch so ein paar Menschen, die dann irgendwie am Rande sich bewegen mussten oder solche Sachen. Also es hatte dadurch eine andere Lockerheit, ohne dass es an Tiefe verloren hat. Und trotzdem war, so wie du eben gesagt hast, es war irgendwie trotzdem sehr, sehr gemeinschaftlich und beieinander. Und ich fand, so ein verbindender Moment, der ging ein bisschen unter für viele, weil die noch in dem Moment beim Aufbauen waren, war so der Moment, als alle Glocken geläutet haben. Also man sieht vom Kreenteich ja tatsächlich einige der Türme. Und wir hatten das abgestimmt mit allen Gemeinden, auch mit denen, die in der Zeit selber Gottesdienst gefeiert haben, dass tatsächlich die Glocken alle geläutet haben. Und das war für mich so ein Gänsehautmoment. Also dass das eben nicht nur eine Gemeinde macht, sondern dass das so ein großes Gemeinschaftserlebnis auch der Kirchen untereinander war. Das fand ich toll.
Ich fand auch noch schön, dass jede Tauffamilie begrüßt wurde. Es gab Fähnchen für jeden Täufling, und dann wurden die Täuflinge aufgerufen und konnten die Fähnchen, wenn sie es schon selbst konnten, selbst die Fähnchen hochhalten, oder die Familien haben es gemacht. Dadurch wurde die Individualität der jeweiligen Täuflinge und Familien zum Ausdruck gebracht. Aber es war nicht so, dass darüber die Gemeinschaft verloren ging, sondern weil alle aufgerufen wurden, waren sie ein Teil des Großen, der großen Gemeinschaft. Das fand ich wirklich schön.
Ja, und dadurch, dass in Lübeck ja auch viele sich kennen, war das witzig, weil Kinder manchmal hin und her flitzten und so ein Gefühl war, ach, ihr seid auch hier, das ist ja schön. Dadurch hatte es auch sowas sehr Verbindendes, obwohl man zu verschiedenen Gemeinden vielleicht gehört, aber in dem Moment irgendwie merkt, hey, uns verbindet sehr viel mehr, als uns vielleicht im Alltag trennen könnte.
Ja, ich fand es auch sehr schön. Also auch, dass es so locker war, aber trotzdem festlich. Und das zum Beispiel auch gerade, wenn man Kinder hat, dass man aufstehen konnte. Es war nicht schlimm, wenn irgendwer mal kurz was gesagt hat, weil das so unterging. Ne? In der Kirche ist ja direkt, sobald irgendwer kurz was sagt, ist es dann ja gleich, oh, nicht so laut. Das fand ich echt toll, also wirklich.
Wobei ich glaube, dass in den meisten Kirchen ja auch das ist, wenn ein Kind dann mal loskräht, freuen sich die Menschen. Und bei uns heißt das dann immer, Kinderlachen ist Zukunftsmusik. Also
Wir hoffen.
Ich glaube, das ist eher ein Problem. Genau, das denke ich auch. Das ist ein Problem der Eltern, die dann denken, oh, ich muss mein Kind ruhig halten. Die Gemeinde empfindet das nicht so.
Also oft ist das mit Freude verbunden, dass Menschen sagen, Mensch.
Ich kann das selber nachempfinden. Als unsere Kinder getauft wurden, da war das auch, die waren etwas unruhig, unsere Kinder. Und dann war ich in Schweiß gebadet, weil ich immer dachte, oh, hoffentlich geht das hier jetzt gut. Ja. Aber das war mein Empfinden.
Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, klar. Aber das, es gibt immer wen, der sagt, oh, es ist zu laut oder so. Ne? Es gibt ja. Genau. Und was bedeutet für euch persönlich die Taufe als Pastorin oder auch als Mensch? Was verbindet ihr damit?
Also vorauslaufend ist für mich, dass Gott jeden Menschen annimmt. Gott sagt Ja zu jedem Menschen. Und die Taufe ist dann unsere Antwort darauf. Unser öffentliches Bekenntnis, dass ich als Mensch dieses Ja Gottes zu mir annehme und das nach außen hin zeige. Und wenn es Säuglinge sind oder Kleinkinder, dann sind es die Eltern, die dieses Ja annehmen, indem sie ihr Kind zur Taufe bringen. Und wenn es ältere Menschen sind, es wurden ja auch Konfirmanden, Jugendliche getauft, das fand ich auch sehr bewegend, die sagen dann selbst ihr Ja und kommen dahin und entscheiden sich und sagen, es ist mir wichtig. Also das ist für mich das Entscheidende in der Taufe, die Antwort des Menschen auf das vorausgehende Ja Gottes.
Ich mache das manchmal mit Kindern, wenn wir viele Kinder in einem Taufgottesdienst haben, dass ich die Kinder rufen lasse und dann rufen die einfach, komm mal. Und dann passiert natürlich nichts. Und wenn es aber ein Kind ist, was schon laufen kann, dann rufen sie danach, komm mal, Julia oder wie das Kind eben heißt. Und dann kommt Julia sofort angewackelt, weil sie ihren Namen hört. Und das finde ich ist so, ich glaube auch, dass Gott jedes Kind mit Namen schon lange kennt. Aber wenn ich getauft bin, dann weiß ich auch, ich bin gemeint, wenn Gott mich ruft. Und das finde ich, kann man Kindern dadurch so toll erklären, dass man sagt, komm mal, dann könnte jeder kommen, aufstehen oder es kommt keiner. Aber ja, wenn ich mit meinem Namen gerufen bin, dann weiß ich wirklich, ich bin gemeint. Mhm. Und das ist einfach ein Geschenk. Und Luther hat sich ja irgendwie auf seinen Schreibtisch angeblich irgendwie groß drauf geschrieben, ich bin getauft. Das war sozusagen sein Satz gegen die große Angst. Und das finde ich, habe ich als Kind nie so empfunden oder so. Und je älter ich werde, desto mehr kann ich das verstehen, zu sagen, okay, also mir kann wirklich nichts was anhaben, weil ich mich daran notfalls festklammern kann.
Und das ist ja in unserer Zeit auch gar so wichtig, finde ich, dass Menschen wissen, da ist einer, der erwartet nicht von mir, dass ich erst irgendetwas leiste, sondern nimmt mich an, schon vorweg. Und dann kann ich mein Leben entsprechend gestalten. Und du hast das, hast die Angst angesprochen. Ja, viele Menschen haben ja Angst in der Weltsituation, so wie sie sich darstellt. Und auch bei uns, wie geht es politisch in unserer Gesellschaft weiter? Und da diese Gewissheit zu haben, wir können natürlich was tun, wir können uns einsetzen, aber wie es am Ende laufen wird, steht dann auch nicht nur in unserer Hand. Aber wir sind trotzdem getragen und geborgen in Gottes Händen. Und in dieser Zuversicht, dann das Leben zu gestalten, das ist doch ein wunderbares Geschenk und eine wunderbare Lebenshilfe.
Mhm. Und ich glaube, gerade wenn Kinder dann ein bisschen größer werden und Jugendliche sind oder frühe Erwachsene, junge Erwachsene, diese Zusage, du musst nicht erst was leisten, du bist so, wie du bist, bist du gut. Also da, wo man alles in Zweifel zieht und dann gesagt zu kriegen, du bist geliebt, du bist gewollt, genau so, wie du bist, bist du richtig. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Also wenn man ständig sich vergleicht und ständig irgendwie abgleicht, was denken die anderen, wenn ich jetzt das sage, was denken die, was ich dann denken könnte oder sowas, dann gesagt zu kriegen, es ist okay, so wie du bist. Und das wird nicht beurteilt, sondern du bist einfach geliebt.
Ja, auch wenn man denkt, was an Influencern auf den sozialen Medien unterwegs ist und welcher Druck auch ausgeübt wird auf junge Menschen, da ist es doch wunderbar zu hören, aber da ist einer, der übt keinen Druck auf dich aus. Bei dem bist du geborgen. Und ja, ist eine wunderbare Botschaft, die wir haben.
Mhm. Ja, jetzt habt ihr schon einen Teil von der Antwort auf die nächste Frage gebracht, weil wir haben ja gerade schon am Anfang darüber gesprochen, dass immer weniger Leute in die Kirche gehen und Kirche irgendwie so uncool wird. Warum ist denn dann Taufe heute überhaupt noch wichtig? Warum soll man sich taufen lassen? Was hat man davon, auch wenn man sein Kleinkind taufen lässt? Was bringt mir das denn?
Ich finde, es ist so ein Stück Verankerung. Also ich sortiere mich ein in eine größere Gemeinschaft. Vor mir waren Menschen, nach mir kommen andere. Und ich gehe vielleicht mit meinem Kind in eine große alte Kirche oder in ein Freibad. Aber ich stelle mich rein in eine Kette von Menschen, in eine große Gemeinschaft, die sagen, es ist nicht alles nur diese schnelllebige Welt mit ihren wahnsinnigen Krisen ständig und irgendwie immer noch eine neue obendrauf, sondern es gibt etwas Größeres. Es gibt eine unendliche Liebe, wie auch immer Menschen das für sich benennen, die mir einen Halt gibt und ein Stück Verankerung für mich und für mein Kind. Also ich merke als Mutter, als Vater, ich würde alles für dieses kleine Kind tun oder auch wenn es größer wird, aber ich kann nicht alles tun. Und die Welt ist so kompliziert und so wahnsinnig schrecklich manchmal in manchen Augenblicken, dass ich irgendwie mindestens einen Schutzengel oder eben, ich würde sagen, ich brauche Gott an der Stelle.
Ja, genau. Und Menschen das auch zuzusprechen, dass sie darauf vertrauen können. Denn Eltern sind ja auch insofern verunsichert, du sprachst es an, die Relevanz der Kirchen lässt nach. Auch das verunsichert Menschen ja. Und ihnen dann zuzusprechen, wagt es. Wagt es einfach, euer Kind taufen zu lassen und nehmt doch diese wunderbare Gabe an. Und wir müssen ja in unserer hochindividualisierten Gesellschaft alles immer selbst irgendwie entscheiden und erfinden. Und da, wie du schon gesagt hast, Margret, zu wissen, ich stehe in einer Traditionslinie. Ich brauche da nicht alles neu zu erfinden. Ich brauche die Taufe und dieses Angenommensein nicht neu zu erfinden. Es ist schon da. Ich darf mich hineinstellen. Und das ist nicht, dann bin ich nicht irgendwie auf einmal nicht mehr individuell genug oder so. Nein, das ist ein Wert in sich. Ich glaube, das ist etwas, was wir durchaus stark machen dürfen in unserer Gesellschaft.
Und ich muss auch als Eltern oder als Familie nicht schon was leisten. Ich muss nicht irgendwie das Glaubensbekenntnis auswendig können oder ich werde da nicht geprüft oder es wird nicht geguckt, wie oft war ich denn in der Kirche oder sowas. Also wir hatten eine ältere Dame bei uns im Kirchengemeinderat ganz lange, die hat immer auf solche Fragen geantwortet, so ein kleines Karo hat der liebe Gott gar nicht. Das finde ich ist ein wunderbarer Satz. Also da ist eine große Weitherzigkeit, wenn jemand Sehnsucht hat, nach etwas Größerem oder nach dieser Gemeinschaft oder sagt, ich bin mir selber gar nicht so sicher mit meinem Glauben, aber ich möchte meinem Kind etwas mitgeben, ja, herzlich willkommen. So, die Hemmschwelle ist bei den Menschen außerhalb der Kirche manchmal größer als in der Kirche.
Da passt vielleicht ganz gut die Frage dazu, wie ihr die Gespräche vor der Taufe mit den Menschen erlebt. Was gibt es für Fragen, für Hoffnungen, für Bedenken? Kommen dann wirklich so Fragen wie, oh Gott, muss ich irgendwas ableisten können oder darf ich einfach so kommen?
Also ich erlebe es überwiegend so, dass die Familien, die sich schon entschieden haben, ja, ihr Kind taufen zu lassen, dass die mit einer ganz großen Zuversicht da dran gehen und wissen, das ist schon gut. Mhm. Ja, das ist gar nicht notwendig, so wie du auch sagtest, Marit, das groß theologisch zu benennen. Also, es ist einfach dieses Gefühl, es ist etwas Gutes, was ich meinem Kind tue und was ich auch mir als Elternteil, als Eltern tue. Und damit kommen sie. Eine Unsicherheit besteht darin, wie erzähle ich meinem Kind da eigentlich von später? Und wir schenken als in der reformierten Gemeinde schenken wir den Täuflingen eine Kinderbibel. Aber ich merke oft, wenn dann das zweite oder dritte Kind getauft wird, dass diese Kinderbibel dann hervorgeholt wird, wenn ich komme, und dann steht sie ganz oben im Regal und ist so unberührt, ja, ist noch so schön wie am ersten Tag. Und dann sprechen wir darum und sagen, das ist schön, dass die so schön aussieht, aber sie soll ja dazu dienen, dass die Eltern auch Geschichten vorlesen können, dass sie die Bilder mit den Kindern anschauen können, um dann in die Geschichten einzusteigen. Und wenn dann das Kind mal einen Stift nimmt und da drin rummalt, dann ist das wunderbar. Dann zeigt das, dass das Kind verbunden ist mit diesem Buch. Das darf so sein. Also da kommt diese Unsicherheit der Eltern zum Tragen. Wie gehe ich eigentlich mit der christlichen Erziehung um? Was ist das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Und da ist auch eine Scheu gegenüber anderen Menschen. Das kann weitere Familie sein oder Freunde, Bekannte, das ist unterschiedlich. Aber sich da dann zu outen ja auch, ja, ich erzähle meinem Kind biblische Geschichte oder lese sie ihm vor, das ist eine ziemliche Hürde.
Ich glaube, da brauchen wir als Kirchen insgesamt noch viel, viel mehr Möglichkeiten für Eltern oder Familien, irgendwie Kinder daran zu führen. Also eben Kinderkirche, Kindergottesdienst oder sowas. Das sind, das ging früher, war das automatisch so, dass man sein Kind zum Kindergottesdienst mitnahm oder hinbrachte. Und jetzt passt es einfach überhaupt nicht in den Familienalltag. Also morgens, sonntags morgens um 10 ist man froh, wenn wir alle an einem Tisch sitzen und überhaupt man irgendwie Zeit zusammen hat. Ich glaube, da müssen wir uns noch eine Menge Dinge einfallen lassen. Und eben auch wieder immer wieder erzählen, wie wichtig diese Geschichten sind. Also ich erlebe es in der Schule, wenn ich da mal irgendwie in den Religions- oder Philosophieunterricht reingehen darf, dass das eigentlich die Grundgeschichten sind und die Lehrerinnen sich zum Beispiel auch da nicht so sehr trauen, die zu erzählen. Die Kinder aber total geflasht sind, weil das natürlich ihre Themen sind, die da drin vorkommen. Und wir lassen bei uns die Konfis in ihre Bibeln einen Satz oder so zwei, drei Sätze reinkleben. Die hat Cornelia Funke mal vor einem Buch geschrieben. Und das heißt irgendwie so sinngemäß, lies das Buch, bis es auseinander fällt und drückt deine Lippen aufs Papier und macht da Schokoladenflecken rein, nichts wünscht es sich mehr. Also das finde ich, so muss man die Bibel lesen, bis sie auseinanderfällt. Und wenn da irgendwie ein Kussabdruck drauf ist, wunderbar. Manchmal passiert es einfach, dass Menschen kommen und sagen, ich möchte mein Kind gerne taufen lassen. Und beim Tauffest haben wir es bewusst so gemacht, dass wir gesagt haben, wir gucken einfach mal, welche Familien haben, denn gehören eigentlich zu uns, aber die Kinder sind gar nicht getauft und wir gehen mal auf die Familien zu. Also den umgekehrten Weg sozusagen. Und da sind Familien dabei gewesen, die dann gesagt haben, ach ja, Traufe, stimmt, gibt's ja noch. Das könnten wir eigentlich mal diskutieren. Ich weiß von Familien, die dann auch sich dagegen entschieden haben, aber es war auf jeden Fall ein großes Thema. Und andere Familien, die gesagt haben, Mensch, das ist jetzt endlich mal eine gute Gelegenheit. Beim ersten Kind kam uns plötzlich Corona dazwischen und dann war so viel und dann haben wir irgendwie die Wohnung völlig umgebaut und dann war das Geld knapp und dann kam das zweite Kind und irgendwie ist uns das so weggerutscht. Aber jetzt ist mal eine gute Gelegenheit. Also das war ein echter Anstoß bei manchen Familien, das Thema überhaupt in den Blick zu nehmen und dann eben auch zu sagen, okay, ja, warum eigentlich nicht? Komm, das machen wir. Also das war nochmal, und dadurch kamen auch andere Fragen bei uns in den Taufgesprächen zum Teil. Also das eben nicht, wo kriegen wir die Blumen her oder so die Orga-Fragen waren, sondern ja, wie stehen wir eigentlich selber zur Taufe und wie stehen wir eigentlich zur Kirche? Wie gut, dass wir da mal irgendwie den Anstoß wieder gekriegt haben, darüber nachzudenken. Das ist uns im Alltag so entglitten. Also wir haben so viel Orga-Kram mit den Familien zu regeln und wir sind froh, wenn wir irgendwie unser Familienleben halbwegs unfallfrei hinkriegen mit den älter werdenden eigenen Eltern und so. Und da ist im Alltag gar nicht die Zeit dafür. Und zack, kam jetzt diese Einladung ins Haus geflattert, also dann gehen wir das mal an. Und das hatte dann so einen ganzen Rattenschwanz von weiteren Gesprächen. Also wen fragen wir denn als Taufpaten? Ach, die sind gar nicht mehr in der Kirche. Ups, die dups. Innerhalb der Familien dann nochmal wieder neue Gespräche. Es sind Menschen dafür eingetreten in die Kirche, um Pate werden zu können und solche Sachen. Das ist natürlich dann toll, wenn sich daraus dann sowas ergibt.
Darf ich da einmal einhaken bei den Taufpaten? Denn wir waren ja nun ökumenisch unterwegs, also evangelisch-ökumenisch, ja, also reformiert und lutherisch. Und das ist schon ein Unterschied. Also bei uns braucht man keine Taufpaten. Bei uns ist die Gemeinde Taufpate. Natürlich, wenn jetzt, wer hat schon rein klassische reformierte Familien? Das ist in unseren reformierten Gemeinden selten der Fall. Das mischt sich und natürlich kommen dann auch die Traditionen aus den Konfessionen zusammen und da sagen wir nicht, nee, Paten kommt gar nicht in Frage, haben wir nicht, machen wir nicht, natürlich. Es ist doch schön, wenn es Menschen gibt, die sich für das Kind interessieren, die das Kind begleiten möchten. Also was Besseres kann einem ja nicht passieren. Aber es ist keine Voraussetzung, insofern entsteht da kein Stress bei uns. Mhm. Ja, wenn es welche gibt, ist gut und wenn nicht, dann ist es eben, wie es immer ist. Die Gemeinde ist Taufpate. Auch das kann man natürlich diskutieren in heutiger Zeit. Wie geht das denn eigentlich? Wie übernimmt Gemeinde Verantwortung? Das ist ein ganz großes Thema. Und wie lassen auch Familien es zu, dass Gemeinde Verantwortung übernimmt und sie anspricht auf Kindergottesdienst zum Beispiel oder so? Das braucht ganz langen Atem. Und da darf man sich auch nicht entmutigen lassen, sondern die Einladung darf und soll immer wieder ausgesprochen werden. Und oft fruchtet sie dann nach einer langen Zeit vielleicht dann sogar ein bisschen unerwartet, dass es auf einmal doch klappt, dass Menschen wieder Zugang gewinnen. Und genauso ist das ja mit den Taufgesprächen, du hast es erzählt von den Familien, wie sie auf einmal so ein Aha-Erlebnis hatten, als diese Taufeinladung kam. Und das erlebe ich auch so, das braucht oft einen ganz langen Vorlauf. Auch mehrfaches Ansprechen und Einladen, manchmal klappt es dann auf einmal. Irgendwann ist dann der Punkt da, an dem es passt.
Der Kairos,
genau, ja. Aber das ist, glaube ich, etwas, was uns ausmacht als Kirchengemeinden, dass wir ganz langen Atem haben. Und das ist auch etwas, was unsere Geduld immer wieder auf die Probe stellt, diesen langen Atem zu haben.
Ja. Wobei ich mit PartInnen irgendwie eigentlich eine gute Erfahrung mache. Also auch das ist ja wieder ein Gesprächsanlass für Familien, zu überlegen, wer wird denn bei uns Patentante, Patenonkel? Ist ja nicht so, dass man das Kind dann, wenn den Eltern was passiert, dass automatisch die PartInnen dann die Verantwortung übernehmen. Das ist eine juristische Frage, sondern wem vertraue ich denn die Glaubensthemen meines Kindes an? Und da ergeben sich manchmal total tolle Konstellationen. Also ich habe eine Familie erlebt, das fand ich toll. Die haben sich überlegt, jemand aus der ganz jungen Generation, der ganz dicht am Kind dran ist, jemand aus der Elterngeneration, jemand aus der Großelterngeneration, damit das Kind für jede Frage einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin hat. Oder es ist oft das Problem, dass Familien sagen, ja, in unserem Freundeskreis ist aber niemand mehr in der Kirche. Und dass man dann mal kreativ wird und guckt, gibt es nicht irgendwie eine tolle Nachbarin, die an der Stelle mit einspringen kann und dann eben mal mit in Kindergottesdienst geht oder die erzählt, wie sie Kirche erlebt hat, auch wenn sie vielleicht in eine ganz andere Kirche geht. Also, von daher finde ich, ist das, es ist bei uns tatsächlich eine Voraussetzung, aber eben auch ein guter Anlass, nochmal zu gucken, wen habe ich denn eigentlich für mich selber, auch als Eltern im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wo ich diese Dinge besprechen kann. Und es ist ja irgendwie eigentlich in unserer Zeit eher peinlich oder schambesetzt. Man spricht eher übers Geld als über seinen Glauben. Man sagt vielleicht, ich gehe auch gerne in die Kirche, damit man schräg angeguckt. Aber was man tatsächlich persönlich denn glaubt, teilt man ja nur mit den wenigsten Menschen.
Das stimmt.
Ja. Das zeigt die Vielfalt ja dann auch wieder in unserer kirchlichen Landschaft. Ne? Das ist doch schön, dass wir diese Vielfalt haben.
Gab es denn Rückmeldungen zu dem Tauffest, gerade weil es ja auch an einem öffentlichen Ort stattgefunden hat? Also hat irgendwer gesagt, oh, wie kann man nur sein Kind in einem Freibad taufen lassen? Das ist ja gar kein heiliger Ort. Oder hat irgendjemand gesagt, oh, total toll, hätte ich auch gerne gemacht. Habt ihr da irgendwie was gehört von irgendwem?
Eher Letzteres. Mhm. Also viel so, ja Mensch, so müsste Kirche immer sein. Okay. Ja, gerne ab und zu. Immer, wenn so ein Wetter ist wie heute, ist man auch froh über die großen Dächer. Ja. Also kritische Anfragen gab es tatsächlich bei mir gar nicht und ich glaube auch nicht bei den KollegInnen, was ich gehört habe. Eher viel Begeisterung, viel Zustimmung und im Nachgang nochmal, wo man Eltern da nochmal getroffen hat, war viel, wo bei älteren Kindern so ein bisschen Skepsis war, naja, nehmen die das denn auch so, also ich habe 3 relativ große Kinder getauft, da haben die Eltern gesagt, die sind gut, immer gut vorneweg und sehr lebhafte Kinder, die wollen bestimmt dann sofort reinspringen und baden und komplett untertauchen und was haben die mir vorher alles erzählt, was sie dann vorhatten und dass ich auch mit reinspringen muss und bla und blub. Und die waren total angefasst, andächtig, ganz bei der Sache. Und das haben mir die Eltern hinterher nochmal erzählt, wie sehr sie das berührt hat, ihre eigenen Kinder so zu erleben. Also, dass die gedacht haben, auch das wird so ein bisschen so Spaß im Freialbad. Und dann gemerkt haben, nee, es war für diesen Moment ein heiliger Ort. Und das haben die Kinder manchmal sogar mehr gespürt als die Erwachsenen, hatte ich das Gefühl.
Also ich habe auch keine negativen Stimmen gehört. Wie gesagt, die Gemeindeglieder, die zugeschaut haben, waren ganz begeistert davon, von der Atmosphäre und vom ganzen Setting. Und die Tauffamilie, ich hatte ja nur eine Taufe und die waren auch sehr angetan. Da war ja auch dann gleich der Kontakt zu eurer Tochter Lisa, nicht zu Sophia. Und die haben dann miteinander gebadet und gespielt hinterher. Also nein, das war ein schönes Erlebnis für alle. Aber eben in dieser Vielseitigkeit, der Andächtigkeit vorweg und dann dem lockeren Spielen und fröhlichen Planschen hinterher.
Ja.
Und Schwimmerpommes.
Ja, genau. Ja.
Immer Pommes für alle
hinterher. Ja. Das stimmt. Ja, ich fand die Kombi auch perfekt. Also, ich hätte es auch gut gefunden. Ja, gibt's Herausforderungen oder Grenzen bei solch ungewöhnlichen Taufen oder allgemein bei Taufen?
Ich habe ja dieses Tauffest zum ersten Mal jetzt mitgemacht. Ich glaube, insgesamt war es das zweite, nicht wahr? Ja. Und ich war selbst sehr beeindruckt von der guten Struktur. Ich gebe ein Beispiel, das nämlich vermittelt wurde. Erst wenn keine Person im Talar mehr im Wasser steht, dann darf gebadet werden. So, und diese klaren Vorgaben, die freundlich vorgetragen wurden, aber die den Rahmen bildeten, die haben auch eine Sicherheit gegeben. Und dann kam es eben nicht zu irgendwelchen Tobereien oder so, sondern der gottesdienstliche Teil konnte erst ganz in Ruhe gestaltet werden. Es gab ja auch Tauferinnerungssegnungen, die wurden ja auch gerne angenommen. Auch das konnte ganz in Ruhe erstmal durchgeführt werden. Und danach konnte man baden und planschen und springen und rutschen. Aber das hatte eben mit der guten Struktur zu tun. Es hat mich sehr angesprochen selbst, wie diese Gestaltung war.
Ganz kurz dazu, diese Tauferinnerung hat mich total berührt, weil ich hatte 2 Jugendliche dabei, die waren frisch konfirmiert, die wollten unbedingt was helfen und dann haben sie da gerne mitgemacht und die kamen hinterher ganz schüchtern dann zu mir und sagten, dürfen wir jetzt auch nochmal Tauferinnerung feiern und waren dann eben ganz angerührt, auch nochmal barfuß im Wasser so. Also ich erlebe es oder sehe bei Instagram ganz viel von KollegInnen, die so Gartentaufen machen und privat bei Menschen, dass das immer sich wieder aus den Kirchen raus verlagert in die private Umgebung. Und da, das beobachte ich mit ganz viel Interesse und Neugier und finde das total spannend und merke aber auch, dass ich glaube immer, dass diese Gemeinschaft schon was Tolles ist, die wir eben bei diesem großen Tauffest dabei hatten. Ich habe diese Anfragen bisher noch nicht gekriegt für Gartentaufen. Ich glaube, es ist was total Tolles. Nur die Grenzen dabei, finde ich, sind dann immer, wie kriegt man das so hin, die Menschen stellen sich das manchmal so wahnsinnig romantisch und toll vor, das alles selber zu organisieren. Aber man hat eben den Vorteil, wenn man es eben in der Kirche macht oder bei einem großen Tauffest, dass vieles von diesem Rahmen, den du angesprochen hast, Imke, dass der schon einfach mit vorgegeben ist. Den muss man nicht selber erfinden. Und man muss eben nicht selber dafür, also bei uns haben am Anfang die Glocken geläutet. Damit war klar, jetzt geht es los. Es gibt ein musikalisches Vorspiel, dann geht es los. Und wenn man all diese Dinge plötzlich selber neu erfinden muss, dann finde ich, gibt es, da sind Dinge einfach dann limitiert. Da muss man dann sehr genau hingucken. Ansonsten finde ich spannend, was so alles gerade an neuen Formen sich da entwickelt und welche Schritte Menschen auch mutig gehen. Das finde ich toll. Und wenn Leute sagen, wir haben Ideen, warum denn nicht?
Ich greife nochmal Geschichtskiste. Der Reformator Johannes Calvin, der hat immer sehr auf Ordnung Wert gelegt. Und das lag an seiner Situation, in der er in der Flüchtlingsgemeinde in Genf arbeitete. Das war jetzt keine Drangsalierung der Menschen, sondern hatte einfach damit zu tun, dass so viel Unordnung war und einfach ein guter Rahmen gesetzt werden musste. Und darum hat er so viel Wert auf Ordnung gelegt. Und das, glaube ich, ist heute auch ganz wichtig, dass wir diesen Ordnungsrahmen haben, in dem Menschen sich sicher fühlen und wissen, so läuft es. Ich muss jetzt nicht viel tun, sondern ich kann mich da hineingeben in diesen Rahmen. Und das hilft und das gibt dann auch eine Ruhe und dann kann man sich fallen lassen und ganz entspannt mitfeiern und die Gemeinschaft genießen.
Ja, in einer Welt, die in totaler Unordnung ist. Und dann ist es umso toller, irgendwie so einen Moment zu erleben, wo eben die Dinge so sind, wie sie sein sollen und sein dürfen. Und ich darf so sein, wie ich bin.
Was euer Tauffest-Changemaker-Moment war im Krähenteichbad?
Also für mich war es so, dass ich die vielen Täuflinge gesehen habe, die Babys, die etwas schon herangewachsenen Kinder, die Konfirmanden und Jugendlichen. Und die sind entweder selbst gekommen, haben sich selbst entschieden, sich taufen zu lassen, oder die Eltern haben sich entschieden, ihr Kind taufen zu lassen. Und die sind gekommen in dieser Hoffnung, dass sie etwas Gutes tun für ihr Kind. Oder die schon etwas Älteren eben mit dieser Zuversicht, dass da etwas Gutes für ihr Leben geschieht und sie etwas Gutes mitbekommen. So diese Hoffnung auf Gott. Und das hat mich unheimlich berührt und hat mich auch richtig froh gemacht, weil ich finde, das ist doch was Tolles, wenn Menschen das spüren und das verändert etwas. Das ist Changemaker.
Ich glaube, für mich war es der Moment, als diese drei großen Kinder, von denen ich erzählt hatte, da ins Wasser stiegen, mit einer ganz großen Fröhlichkeit, Hoffnung, wie du sagst, Imke, Zuversicht und Erwartung und trotzdem einer Innigkeit. Das hat mich total berührt. Und nach dem ersten Tauffest war es irgendwie dieser Moment, da barfuß im Talar irgendwie zu stehen und im Wasser zu stehen und zu denken, ich möchte eigentlich nur noch barfuß feiern. Das ist toll. Irgendwie nicht, also eben auch Freiheit von dem, was sonst so an Ordnung vorgegeben ist. In dem Moment konnte ich das total genießen. Und ich glaube, die Taufe an sich war für viele einfach wirklich, das war ein echter Change, ja, life-changing Moment, wenn man es so nennen will. Das habe ich für die Familien so erlebt. Das war toll.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir langsam am Ende. Und ich danke dir, Margit, dass du da warst. Und Imke dir natürlich auch.
Wir danken dir. Ja, Lisa, vielen Dank.